Ich habe ja mit euch eine Predigtreihe angefangen, die ich auch gedenke, bis zum Jahresende durchzuziehen. Jesus nachfolgen. Frei von Neid und Missgunst. Wenn du in deiner Bibel Missgunst liest, das ist das alte Wort für Neid. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken drum zu machen, die gehören zusammen, die beiden. Die bedeuten nämlich genau das Gleiche. Worum geht's denn? Schauen wir mal in die Definition. Neid und Missgunst, was ist denn das? Jemandem etwas, zum Beispiel Besitz, Ansehen, Fähigkeiten, nicht zu gönnen und es selbst haben zu wollen. Immer wenn ich bei Jan auf die Finger gucke, wenn er Klavier spielt. Ganz ehrlich, das würde ich auch gern können. Also Jan, nicht, dass ich dir das nicht gönne, aber ich würde es auch gern können. Genau, ja, natürlich. Das gehört ja alles dazu. Aber merkt ihr was? Das ist Neid. Neid ist nicht so ohne. Neid in der deutschen Sprache, vor Neid erblassen. Gelb und grün werden vor Neid. Neid lässt jemandem keine ruhige Minute mehr. Wenn der Neid sich erstmal bei dir richtig festgefressen hat, dann rennst du Zielen nach, die sind überhaupt nicht deine und du rennst ihnen trotzdem nach. Das ist von der Seite der Neidigen her zu sehen. Was ist mit denen, die beneidet werden? Ist alles nur Neid der Besitzlosen, ne? Also wir waren vor 2 Wochen im Spreewald und haben da 1 Woche Urlaub gemacht. Ja, war schön. Ich habe ja Herbstferien. Wenn ihr auch Herbstferien haben wollt, müsst ihr Lehrer werden. Ist doch ganz einfach, oder? Ja, man kann das schon so ein bisschen provozieren, ne? Das geht. Neid der Besitzlosen. Nur kein Neid. Wer hat, der hat. Ja, wenn du es nicht hast, kann ja auch nichts dafür, oder? Ich würde gerne ein erstes Fazit ziehen, wenn ich so in die deutsche Sprache, in das reingucke, worum es geht. Dann ist es so, Neid hat menschlich gesehen fast nur negative Auswirkungen. Er führt zu einem verspannten und fremdbestimmten Leben. Er gefährdet das Miteinander. Wenn mein Neid mich dazu bewegen würde, zu versuchen, so Klavier zu spielen wie Jan, da würde ich kläglich scheitern. Und ich würde trotzdem diesem Ziel nachrennen. Und es würde mich und mein Leben unglücklich machen. Neid gefährdet dann unser Miteinander, Jan. Tut so Gott sei Dank nicht, weil ich finde gemeinsame Gaben. Ne? Gaben sind so etwas, was miteinander arbeiten muss. Wie sieht denn das eigentlich in der Bibel aus? Wenn man in die Bibel guckt, stellt man etwas fest. Neid gibt es gar nicht so häufig. Neid, neiden, beneiden, ungefähr 20 Bibelstellen. Ich hätte, bevor ich diese Predigt gemacht habe, gewettet mit euch, dass das locker 50 bis 100 Bibelstellen sind. Locker. Nee, sind's nicht. Also es kommt ein bisschen drauf an, welche Bibelübersetzung du dir anguckst, aber mehr als 20 Bibelstellen hat keiner, wo es um Neid und Beneiden geht. Erstaunlich, oder? Im Alten Testament weniger als im Neuen Testament. Im Neuen Testament, das ist ja stark auch an den griechischen Kulturraum geschrieben, da muss dieses Thema öfter aufgegriffen werden. Denn Neid ist eine Sache, die in dem griechischen Kulturraum relativ bekannt war. Also in der griechischen Mythologie haben alle Götter irgendwelche Menschen und die Menschen irgendwelche Götter und alle haben sich gegenseitig beneidet. Und da das eben ein Thema ist, was auch dann in den Köpfen und in den Herzen rumsaust, muss das im Neuen Testament häufiger bearbeitet werden als im Alten Testament. Jetzt kommt aber die Frage, was sind denn die wichtigen Bibelstellen dazu? Okay, kommt, gehen wir los. Die erste, die mir über den Weg gelaufen ist, ist eine Bibelstelle zu Jakob und seinen Söhnen und ihrem Bruder Josef. Stephanus, der ja eine Predigt hält, bevor er gesteinigt wird, sagt Folgendes. Weil aber Jakobs Söhne auf ihren Bruder Josef neidisch waren, er war nämlich Vatis Liebling, das ist ganz, ganz schlechte Lösung, ganz schlecht, verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott stand Josef bei. Das ist schon mal erstaunlicherweise eine Deutung der Stephanus. Das steht in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern so nicht drin. Aber Stephanus macht deutlich, das war von Neid getrieben, das ganze Geschehen. Zweite Geschichte, 1. Samuel 18 und 19. Das ist eine Geschichte, wo David und Saul aus dem Krieg zurückkommen und sie waren erfolgreich. Und Jonathan, der Sohn des Saul, schließt Freundschaft mit David. Und dann kommen die beiden nach Jerusalem zurück, nach Israel zurück, und die Frauen aus Israel singen für die beiden. Ist doch cool, ne? Kommst du zurück, hast gewonnen. Und das Einzige, was blöd war, war, dass die Frauen gesungen haben und Saul fällt Hunderte, aber David Tausende. Da merkt man was, ne? Da steht dann in der Bibel, seitdem war Saul neidisch auf David. Da steht's. Wenn andere mehr Anerkennung bekommen als ich, dann passiert das ganz schnell, dass Neid aufkommt. Im Neuen Testament gibt es zwei Geschichten. Und zwar, als Jesus an Pilatus ausgeliefert wird und der römischen Gesetzgebung dann anheimfällt, da merkt Pilatus etwas. Pilatus merkte nämlich, dass der Hohepriester Jesus aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Das konnte der Hohepriester nicht ab. Dass er als der oberste religiöse Führer in Israel weniger Anerkennung bekam als dieser dahergelaufene Prediger. Das ging nicht. Und das hat in ihm Neid hervorgerufen. Und dieser Neid hat ihn dann dazu gebracht, Jesus an Pilatus auszuliefern. Das Gleiche oder sehr ähnlich findet sich nochmal in der Apostelgeschichte 5, Vers 17. Da kommt es vorher nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu einem sehr machtvollen Handeln der Gemeinde. Und Petrus heilt im Namen Jesu Menschen. Und diese Geschehnisse weckten den Neid des Hohenpriesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Und was dann kommt, ist Christenverfolgung. Neid hat die erste Christenverfolgung auf den Weg gebracht. Und dazu gehört eben dann auch, und da schließt sich dann der Kreis, die Sache mit Stephanus. Neid kann man in diesen vier Geschichten gut verfolgen. Jetzt vermute ich, dass etliche von euch sagen, aber da fehlt doch noch eine Geschichte. Welche Geschichte fehlt denn? Welche biblische Geschichte von Neid fehlt? Nee, der verlorene Sohn, da steht nichts von Neid, erstaunlicherweise. Aber da hätte ich es auch vermutet. Jakob und Esau, auch da steht's nicht. Kain und Abel. Liebe Leute, guckt mal, was bei Kain und Abel steht. Das steht nämlich nicht. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Und Gott in seiner liebevollen Art kommt zu ihm und sagt zu ihm, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Kain und Abel ist eine Frage von Zorn. Ich glaube, dass wenn es Neid wäre, es in der Bibel auch so stehen würde. So, jetzt wissen wir die biblischen Geschichten dazu. Es kommt aber die Frage, was sagt der Chef dazu? Was sagt Jesus denn dazu? Auch erstaunlicherweise nur an zwei Stellen sagt Jesus was zum Neid. Kommt mit. Jesus sagt, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn deine Augen klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Das ist das, was wir Christen meinen, wenn wir sagen, im Licht leben. Das bleibt aber nicht so schön. Wenn deine Augen aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in dir erloschen ist? Merkt ihr was? Für Jesus ist Neid und ist Habgier etwas, was das Leben extrem verdunkelt. Eigentlich hätte ich das so machen müssen. Jesus nachfolgen, frei von Neid und Missgunst. Das hätte dunkel sein müssen. Das ist das, was Neid in unserem Leben bewirkt. Das Leben verdunkelt. Und das hilft uns nicht nach vorne. Das ist die erste Sache, die Jesus sagt. Es gibt noch eine zweite Sache. Da muss ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Wenn ihr mitlest, dann müsst ihr mal das Markus-Evangelium Kapitel 7 aufschlagen. Und ich gehe da mit uns jetzt durch und lasse Sachen aus, die in eine andere Ecke gehören. Dieses Thema von Neid kommt noch im Markus 7 auf. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen, dass einige Jünger Jesu ihr Brot mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen aßen. Nur das machen wir hier nicht. Das läuft nicht. Also macht man den verantwortlich, der dafür verantwortlich ist. Sie fragten Jesus also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Das haben wir noch nie gemacht. Und Jesus nimmt dazu Stellung. Jesus stellt klar, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Das, was er da wörtlich sagt, hört sich ein bisschen profaner noch an. Was in den Menschen oben reinkommt, kommt unten auch wieder raus. Punkt. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Herzen des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Ups. Und woran denkst du, Jesus? Möchte man ja fragen. Kein Thema. Dies sind böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, da haben wir ihn wieder, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Und er schließt dann wie folgt: All dieses Böse kommt von innen, aus den Herzen und macht die Menschen vor Gott unrein. Neid macht dich vor Gott unrein. Wenn du jetzt denkst, oh, Neid ist nicht so mein Thema, Klaus, ich danke dir für dieses Thema, das hat mit mir nichts zu tun. Ja, kann man doch mal, ne? Ist doch schön, oder? Was ist mit den anderen Dingen? Was mit den anderen Dingen? Ist das auch für dich kein Thema? Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Lästerung, Hochmut und Unvernunft? Also Unvernunft ist zumindest für mich ein Thema. Wenn dir das noch nicht reicht, dann lies mal nach. Paulus hat das für die neutestamentliche Gemeinde nochmal neu aufgesetzt. Galater 5, 19, 21. Da steht das auch nochmal. Und da steht etwas, was dieses vor Gott unrein machen, was das bewirkt. das schließt vom Himmelreich aus. Neid. Neid schließt vom Himmelreich aus. Und die anderen Dinge auch. Machen wir hier mal ein zweites Fazit. Lohnt es auch mal, nochmal, ne? Jesus zeigt Neid und Ähnliches, deshalb ich nehme mal Unähnliches oder Ähnliches, mache ich jetzt immer dazu, wundert euch nicht drüber, weil Neid eben nicht alleine steht. Neid verdunkelt unser Leben. Neid zerstört die Gemeinschaft zu unserem himmlischen Vater. Neid verhindert die Nachfolge Jesu. Wenn man beides zusammenzieht, wenn man das erste und das zweite Fazit zusammenzieht, dann kommt man zu folgender Feststellung. Aus menschlicher und biblischer Sicht ist es notwendig, frei zu werden von Neid und Ähnlichem. Sonst ist unser Leben gefährdet. Und wie konkret kann das funktionieren? Wie werde ich frei von Neid? 3 Bibelstellen, die dazugehören, aus den Briefen des Neuen Testaments, also an die Gemeinde. Erstens, nach Titus 3, Vers 3 sind Menschen ohne Jesus von Neid und Ähnlichem versklavt. Das heißt, sie sind nicht frei, sie sind nicht bei sich selbst, sondern sie sind versklavt. Sie gehören dem Neid. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Die erste Feststellung, wie man es loswerden kann, ist diese Tatsache anzuerkennen, dass wir Erlösung brauchen, auch von Neid. Dass das, was da so tief in uns lebt, durch Jesus aus unserem Leben herauskommt. Dass er da mit Vergebung und Neuanfang unser Leben in der Tiefe verändert. Dass ich ihm das in die Hand drücke und sage, Jesus, bitte. Wenn du dich da von Jesus befreien lässt, wenn du dir da Schuld vergeben lässt, wenn du in deinem Leben einen Neuanfang mit Jesus machst, dann solltest du dauerhaft von Neid eigentlich verschont bleiben. Aber es kann sein, dass er trotzdem wie so eine Klette bei dir bleibt, dass es so lästig ist. Ja? Kennt ihr so einzelne Dinge, wo man immer wieder in diesen gleichen Kampf hinein muss? Ja? Kennt ihr das? Okay, gut. Dann kann das bei dir Neid sein. Das ist nicht schlimm, aber es gibt eine Sache und die würde ich dir gerne noch sagen, bevor ich zum Schluss komme. Nach 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 5, darf sich im Leben von Christen nicht dauerhaft Neid oder Ähnliches finden. Ich lese mal mit uns den 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet. Also wenn jemand im Grunde genommen sagt, ich bin Christ, aber so, das sehe ich so nicht, sondern Dinge lehrt, die im Widerspruch dazu stehen, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdung, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit ist ein Mittel, sich selbst zu bereichern. Nach dem, was Paulus an Timotheus schreibt, darf sich dauerhaft nicht Neid in unserem Leben finden. Ich kann es manchmal nicht vermeiden, aber dann muss ich da in den Kampf eintreten und sagen, ich will ihn wieder loswerden. Neid, so sagt Paulus hier, zeigt einen Bruch in meiner Beziehung zu Jesus. Gut, also ich muss mich erlösen lassen. Ich muss Vergebung und Neuanfang erleben. Und ich muss auf der anderen Seite dem immer wieder die Stirn bieten, dem Neid. Jetzt ist aber die Frage, was ist die wirkliche Alternative? Was tut Gott eigentlich, damit der Neid in meinem Leben keinen Raum hat? Das ist eine total tolle Bibelstelle, die liebe ich sehr mittlerweile. Das, was dem Neid zutiefst entgegensteht, ist die Liebe. Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 4. Sie spielt sich nicht auf und sie ist nicht eingebildet. Das, was die wirkliche Alternative ist, das Wirkliche dagegen, ist die Liebe Gottes, die bekanntlicherweise durch den Heiligen Geist in unser Leben ausgegossen ist und in unser Herz. Damit haben wir wirklich ein Gegengewicht. Etwas, wo ich sagen kann, wenn er mich liebt, wenn er für mich und für mein Leben sorgt, dann brauche ich nicht neidisch zu sein. Oder wie der Rheinländer so nett sagt, da kann ich auch jöne gönne. Das geht. Es geht, dass du anderen etwas gönnst. Auch wenn du das Gefühl hast, für dich und dein Leben, da ist vieles schiefgelaufen. Dann nimm aber wahr, dass Gott dich liebt, dich persönlich, so wie du heute Morgen hier sitzt. Abschluss. Abschluss, ich zitiere mal Luther. Tue ich ja sonst nicht so häufig, aber das war gut. Also, was sagt Luther? Er macht ein Bild auf. Altes Lutherdeutsch, Hände an Hosennaht. Dass dir die Vögel in der Luft über dem Haupte hinfliegen. Schönes Lutherdeutsch, oder? Ha. Dem kannst du nicht wehren, daran kannst du nichts ändern. Wohl aber kannst du dem wehren, dass sie dir in den Haaren ein Nest machen. So können wir uns, wie Augustin sagt, der Anstöße und Anfechtungen nicht erwehren. Auch wird Neid immer mal wieder bei uns vorbeischauen und versuchen, ob er nicht den Fuß in die Tür kriegt. Dass sie uns aber überwinden, die Anfechtungen und Anstöße, dem kann man mit Beten und Anrufen göttlicher Hilfe wohl wehren. Das fand ich eine sehr gute Feststellung, die Martin Luther getroffen hat. Ja, manchmal fliegt der Neid wie ein Vogel über meinen Kopf. Aber, meine, bei meinen Haaren ist es so schwierig, aber da brauche ich kein Nest zu bauen. Und auch hier in meinem Herzen brauche ich kein Nest zu bauen. Da gebe ich ihm keinen Raum. Deshalb, zum Schluss, 4 Dinge, mit denen du Klarheit in deinem Leben schaffen kannst. Erstens, erkennen und akzeptieren wir Neid in unserem Leben. Wir sind betroffen, du und ich, wir sind betroffen. Schauen wir dem Neidvogel deshalb also ins Auge. Tun wir nicht so, als wenn das mit uns nichts zu tun hätte. Zweitens, falls Neid aufflammt, schauen wir auf unseren himmlischen Vater. Bitten wir ihn, seine Liebe neu in unser Herz auszugießen, die keinen Neid oder Ähnliches kennt. Zeig mir das neu, lieber Vater, wie sehr du mich liebst und wie sehr ich bei dir in guten Händen bin. Drittens, suchen wir uns Hilfe, falls der Neid oder Ähnliches auf unseren Köpfen und in unseren Herzen beginnt, ein Nest zu bauen und so unser Leben verdunkelt. Manchmal reicht der Blick auf Gott und seine Liebe nicht aus. Da brauchen wir wirklich mehr Hilfe. Das kann sein. Das ist nicht schlimm. Das passiert. Und treffen wir heute die Entscheidung, dem Neid den Kampf anzusagen. Mit der Liebe Gottes, durch den Heiligen Geist, im Gebet und durch Seelsorge. Dem können wir wehren, dass es ein Nest auf unserem Kopf gibt, würde Luther sagen. Deshalb ist es möglich, Jesus nachzufolgen, frei von Neid und Missgunst. Das ist das Angebot Jesu, das ist das Angebot von Vergebung und Neuanfang. Das ist ein Teilaspekt dessen, was Jesus mit uns tun möchte. Ist das nicht Evangelium? Gute Botschaft? Ich hoffe, es hatte dir etwas zu sagen. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, mir hatte es jedenfalls sehr viel zu sagen. Amen.